Das Evangelium auf den heutigen Sonntag steht im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, und zwar die Verse 16 bis 25. Und siehe, einer trat zu Jesus und sprach: Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Der sprach zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann denn dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Der junge Mann wollte leben, liebe Gemeinde. Wirklich leben. Ganz leben. Endlich leben. Er wusste, ein arbeitsreiches Leben bringt es nicht. Arbeiten, schlafen und dazwischen ein bisschen Brot, das ist der Rhythmus einer Ameise. Hermann Kassack war es, der dies in seinem Buch Die Stadt hinterm Strom beschrieb. In dieser Stadt der Toten tun alle dasselbe wie im Leben. Auf dem Marktplatz wird bis zum Einbruch der Dunkelheit gehandelt und getauscht, und siehe da, am Ende des Tages landet alles wieder beim ursprünglichen Besitzer. Zwei Riesenfabriken arbeiten in Schichten. Die eine stellt aus Staub Kunststeine her. Und das Rohmaterial bezieht sie von der anderen Fabrik, die Kunststeine in Staub zermalmt. In der Kantine wird endlos und gierig gegessen, aber keiner wird satt. Von der Arbeit wird man tatsächlich nicht satt. Ein arbeitsreiches Leben bringt es nicht. Der junge Mann wusste, ein strebsames Leben bringt es auch nicht. Trotz seiner jungen Jahre hatte er die Spitze der Karriere erreicht. Er war Mitglied des Hohen Rates, Mitredner in der höchsten weltlichen und kirchlichen Behörde. Er war Oberkirchenrat und Ministerialrat zugleich. Aber Karriere, Ansehen, Befugnisse, das bringt wohl Befriedigung, aber Erfüllung. Der Prediger im Alten Testament hatte doch recht, wenn er sagte: Es ist alles eitel, das heißt, es ist alles nichtig, vergänglich und führt zu keinem rechten Ziel. Ein strebsames Leben bringt es nicht. Der junge Mann wusste, eine Flucht aus dem Leben bringt es erst recht nicht. Dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, das gegenwärtig ohne Visum alle Grenzen überschreitet, erzeugt Fluchtgedanken. Nur weg von diesem Durcheinander, ins Vergnügen, in die Diskothek, in die viel zu frühen Ehen, in die harten Drogen, in den Alkohol, ja schließlich in den Freitod. Aber wir leben doch nicht, um das Leben zu zerstören. André Malraux war es, der gesagt hat, und so hat er es formuliert: Niemand lebt davon, dass er das Leben verneint. Wir leben doch nicht, um nicht zu leben. Eine Flucht aus dem Leben bringt es nicht. Der junge Mann will kein arbeitsreiches und kein strebsames Leben und keine Flucht aus dem Leben. Er will ein ewiges Leben. Herr, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Nicht Karriere, nicht Macht, nicht Flucht, sondern Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Er will ein Leben, das standhält, das den Tod überdauert und das Verhängnis hinter sich lässt. Er will keine Fahrkarte für ein Jenseits. Er will ein sinnvolles und erfülltes Leben. Er will leben, ganz leben, wirklich leben, endlich leben, ewig leben. Und das wollen wir doch alle auch. Ein Leben, in dem der Tod sein Büttelrecht verwirkt hat. Ein Tod, ein Leben, das nicht mehr dauernd von den Wogen des Hasses überspült wird. Ein Leben frei von Sorgen und Verzweiflung. Ein Leben, und so hat es Luther gesagt, sub solo Dei, unter dem geöffneten Himmel Gottes. Ein Leben prall gefüllt mit dem Sauerstoff der Hoffnung. Was müssen wir tun, dass wir dies Leben endlich erlangen? Jesu Antwort ist verblüffend einfach. Wer von ihm sensationelle Neuigkeiten erwartet, der ist enttäuscht. Jesus zeigt ganz schlicht und ergreifend auf die 10 Gebote Gottes. Er will kein Übersoll an Frömmigkeit. Er will keine Superleistung in Sachen Glauben. Er sagt, halte die Gebote Gottes. Zum anderen, halte die Gebote Gottes ganz. Und drittens, halte dich ganz an Gottes Angebot. Das ist das Erste. Halte die Gebote Gottes. Dem jungen Mann war dieser Jesus als Gesetzesübertreter bekannt. Immer wieder hatte sich das Kollegium mit diesem Jesus von Nazareth zu beschäftigen. Einmal hieß der Tagesordnungspunkt Verletzung des Sabbatsgebots durch den Wanderprediger und das andere Mal Übertretung des ersten Gebots durch den Nazarener. Dem jungen Mann erschien dieser Jesus als einer, der die Gebote seiner Zeit anpasste und sie modernisierte. Und Jesus sagt, ich habe nichts annulliert und nichts modernisiert. Ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch, ich habe die Gebote restauriert und sogar radikalisiert. Die Gebote sind in Geltung. Die Gebote Gottes sind der Mörtel unseres Lebens. Die Gebote Gottes sind der Mörtel unserer Gesellschaft. Wenn die Gebote zerbröckeln, dann gibt es keinen Halt mehr im Leben. Und wenn die Gebote aufgelöst werden, dann ist unsere Gesellschaft am Ende. Dann ist auch nichts mehr mit Parolen zur Mitmenschlichkeit zu flicken. Haltet die Gebote. Der junge Mann setzt nach und fragt, ja, welche denn? Und Jesus sagt, alle. 1 bis 10. Die beiden Tafeln sind in Geltung. Zum Beispiel auch das 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Gott ist ein Liebhaber und Freund des Lebens. Ihm gehört das Leben und er leiht es aus. Deshalb ist Mord nicht nur Raub am Menschen, sondern Raub an Gott. Mörder sind Gottesräuber. Das ist die Tiefe ihres Verbrechens. Unserem jungen Mann trifft das alles nicht. In seinen Personalakten stehen keine roten Bemerkungen. Und auch wir könnten sehr getrost und beruhigt auf unser Vorstrafenregister verweisen, wenn nicht Jesus schon früher in der Bergpredigt eine Art Erläuterung, Ausführungsbestimmungen dazu gegeben hätten, die besagen, dass schon der Zorn vor das Amtsgericht gehört. Und wer seinem Bruder Racha sagt, der gehört vor das Landgericht. Und wer einen anderen als Gottlosen abmarktet, der gehört in die Gehenna, in das Feuer am Ende der Tage. Jesus will doch damit sagen, man kann nicht nur mit Maschinenpistolen und Neutronenbomben töten. Man kann dies auch mit der Zunge und mit Kugelschreiber tun. Das fünfte Gebot ist in Köln grässlich missachtet worden. Darunter leiden wir alle in dieser Stunde. Das fünfte Gebot wird in Gesprächen und Briefen brutal überfahren. Die Folgen haben wir zu tragen. Im Lichtkegel dieses Gebotes tauchen unsere Opfer aus dem Dunkel des Vergessens auf. All die Menschen, die wir mit Worten getötet oder mit Schlagworten erschlagen haben. All die Menschen, die wir mit einem hässlichen und kalten Blick erledigt haben. All die Menschen, die wir gar nicht haben werden lassen. All die Kinder, die wir nicht auf den Kissen, aber auf den Gewissen haben. Haltet die Gebote. Unser junger Freund hält dem allem stand. Selbst in diesem Lichte sieht er auf seiner weißen Weste keine Flecken. Das habe ich alles gehalten von Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sagt, und das ist das Zweite, halte die Gebote Gottes ganz. Wörtlich sagt er ihm, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm, und dann folge mir nach. Jetzt zuckt dieser junge Freund zusammen. Ist das ein Kurs für Fortgeschrittene? Ist das die Doktorarbeit für Superfromme? Ist das ein elftes Gebot, das ich bisher gar nicht gekannt habe? Fügt Jesus dem bisherigen eine Leistung bei, eine Leistung, die er gar nicht übers Herz bringen kann? Verlangt dies Jesus wirklich? Alles verkaufen, alles hergeben, alles dahinter lassen? Von einigen hat er es verlangt. Von Matthäus und von Markus und von Lukas und von Franz von Assisi und Petrus Waldus auch. Manchen trifft der Ruf Jesus so, dass er alles dahinter lässt. Trotzdem ist es kein Gesetz. Wer dieses Gesetz nur erfüllen wollte, so als lästige Pflichtübung, der käme keinen Schritt weiter. Paulus kommentiert, wenn ich meine ganze Habe den Armen gebe und hätte der Liebe nicht, so wäre es überhaupt nichts nütze. Aber wenn es kein Gebot ist, kein Fortbildungskurs, keine hervorragende Leistung, was ist es dann? Ganz schlicht ein Test. Ein Test. Der junge Mann soll nur einmal das erste Gebot ganz halten, nämlich Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Jesus will ihn testen, ob das Selbstverständliche eigentlich noch selbstverständlich ist. Und über diesem Test scheitert er, weil ihm das eine fehlt, fehlt ihm alles. Das ist der Test auch für uns. Nicht darauf kommt es an, ob wir alles hergeben und verschenken. Nicht jeder ist Petrus Waldus oder Franz von Assisi. Aber darauf kommt es an. Und danach werden wir geprüft, ob dieser Jesus nur noch eine Rolle an der Peripherie unseres Lebens spielt oder im Zentrum. Dieser Gott will nicht nur eine registrierbare Loyalität, sondern einen Gehorsam, der bis in die tiefsten Verästelungen unserer Motive hinabreicht. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Jesus muss bei uns über alles gehen, über Geld, über Lohnstreifen, über Gesundheit, über Besitz. Denken Sie einen Augenblick an das Liebste in Ihrem Leben. Vielleicht an Ihren Mann, an Ihre Frau, an Ihr einziges Kind. Vielleicht denken Sie an Ihre Gesundheit, an Ihre Kraft, auch an Ihren Ruf und Ehre. Oder denken Sie vielleicht an Ihren schönen Garten und Ihr Heim. Und nun frage ich Sie, könnten Sie das um Jesu willen lassen? Könnten Sie es? Wenn nicht, dann haben Sie ein geteiltes Herz und gehören nicht ungeteilt zu ihm. Jesus will nur solche, die ganz sein sind oder es ganz sein lassen. Halte die Gebote Gottes ganz. Der junge Mann kehrt um, betrübt, denn er hatte viele Güter. Denn er wollte seine Karriere doch nicht ganz aufgeben. Denn er wollte seinen Speziallaster doch nicht lassen. Denn er wollte Rücksicht nehmen auf ein paar Menschen. Weil ihm dies eine fehlte, fehlte ihm alles. Und nun fragen diese Jünger betroffen, ja, wer kann denn dann dieses Leben, dieses ewige Leben bekommen? Jesus sagt zum Dritten, halte dich ganz an Gottes Angebot. Das ewige Leben zu erlangen, ist grundsätzlich menschenunmöglich. Wir wollen immer wieder über die Sprossen des Gesetzes den Himmel erreichen. Und die Religionen und Ideologien zeigen uns Leitern, die angeblich hinaufreichen. Ich sah einen Malermeister, der in einem fünfstöckigen Haus die Dachrinne zu streichen hatte. Er hatte drei Leitern aneinander gebunden, um hinaufzugelangen. Wir können 10, 100.000 Leitern aneinander binden, aber den Himmel erreichen wir nicht. Bei den Menschen unmöglich, unmöglich. Das ist die Schlussbilanz einer Theologie des Gesetzes. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Es zeigt uns eine Leiter, die von oben herab vom Himmel an die Erde gelegt ist. Jesus stieg daran herunter und setzte seinen Fuß auf diese unsere Erde. Und dieser Jesus ging zu den Gottsuchern und sagte ihnen, dass Gott auch sie suche. Er ging zu den Lebenssuchern und sagte, ich bin das Leben. Er ging zu den Glückssuchern und sagte, freut euch, ich verkündige euch große Freude. Er ging zu allen und sagte, kommt doch her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist keine Anstrengung, kein Anlauf, kein Aufschwung. Das ist Gottes großes Angebot heute Morgen. Er will uns dies dauerhafte Leben schenken, dies den Tod überwindende und die Vergänglichkeit verlassende Leben, wenn wir nur zwei leere Hände haben, um es zu halten. Der junge Mann hatte nur eine Hand frei. Mit der anderen hielt er sich am Besitz fest. Jesus ist Gottes großes Angebot. In ihm gilt Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Klein ist unser Glaube, groß ist sein Vertrauen, klein ist unsere Frömmigkeit, groß ist seine Gerechtigkeit, klein ist unsere Sorge, groß ist seine Fürsorge, klein ist unsere Ehre, groß ist sein Ruhm, klein ist unsere Person, groß ist sein Namen. Amen. Mir ist Erbarmung widerfahren. 277, wir singen die Verse 1 bis 3.